NDR Info. Redezeit.
Das ist Ihre Telefonnummer zum Mitreden. Am Mikrofon heute Abend ist Andreas Burmann. Wir reden über den Terroranschlag in Istanbul und Sie haben das in den Nachrichten verfolgt. 10 Deutsche sind ums Leben gekommen. Im Bundestag wie auch in Istanbul wurde den Opfern heute gedacht. Wir wollen in der Redezeit reden über die Fakten dieses Anschlages und auch über die Folgen und auch ein bisschen gucken, was könnten die Hintergründe sein dieses Anschlags. Wie gesichert ist eigentlich die Behauptung der türkischen Behörden, es handle sich um einen Anschlag des Islamischen Staates? Und die Türkei und der IS, inwieweit arbeiten sie zusammen? Wie ist die Beziehung zwischen der Türkei und der Terrororganisation? Und natürlich muss man fragen, welche Folgen hat dieser Terroranschlag? An Sie die Frage, was meinen Sie? Ist die Türkei ein stabiler, verlässlicher Partner? Das ist die Frage an Sie, über die wir auch reden wollen. Ist die Türkei in Ihren Augen ein stabiler, verlässlicher Partner? 0800 441 777.
Die Türkei ist eigentlich wichtiger denn je geworden durch die Ereignisse in Syrien, aber ich fürchte, es wird eine schwierige Zeit geben. Man weiß nicht, wohin sich langfristig bewegen wird. Und ich weiß, dass es auch viele türkische Mitbürger hier in Deutschland mit Sorge erfüllt.
Die Türkei käme für mich nicht in Frage und ist auch nie in Frage gekommen als EU-Partner. Sie sind zu unzuverlässig.
Die Türkei ist ja traditionell NATO-Partner und strategisch hat die ja eine ganz besondere Funktion. Und die Amerikaner versuchen ja immer, die EU und die NATO eben dazu bewegen, die Türkei als stabilen Partner anzusehen. Aber diese Stabilität sehe ich momentan eigentlich nicht.
Was den Terrorismus angeht, ist eine allgemeine bzw. eine weltweite Frage. Man muss die Gemeinschaft suchen und mit der Gemeinschaft gegen den Terrorismus eingehen.
Oh, ich möchte mich ja nicht unbeliebt machen, aber normalerweise dachte ich immer, die Türkei wäre ein guter Partner. Aber aus mehreren Quellen habe ich das Gefühl, dass die Türkei nicht mehr auf dem Wege zur Partnerschaft ist, schon gar nicht zur europäischen Gemeinschaft.
Vor allem, weil die Türkei ja jetzt radikal gegen die Kurden vorgeht seit dem Sommer. Und die Kurden sind ja eigentlich die wichtigste Armee, die in Syrien ja eingreifen, am Boden zumindest. Und das ist ja alles sehr ambivalent.
Ist die Türkei ein stabiler Partner? Das ist die Frage heute Abend in der Redezeit. Aktueller Anlass ist der tragische Anschlag in Istanbul. Und wir fragen Sie, was meinen Sie, wie verlässlich ist die Türkei, wenn sie zum Beispiel an die Flüchtlingsfrage, an die EU, an die Partnerschaft, vielleicht auch an die strategische Partnerschaft als NATO-Mitglied denken? 0800 441 777 ist unsere Telefonnummer. Bevor wir über die Folgen und die Hintergründe reden, lassen Sie uns kurz noch mal die Fakten zusammenfassen. Im Studio in Istanbul ist Thomas Burmann. Guten Abend, Herr Burmann.
Ja, schönen guten Abend. Hallo.
Was ist eigentlich gesichert heute Abend? Was weiß man über die Opfer und gibt es letztendlich gesicherte Zahlen?
Gesichert über die Opfer weiß man, dass 10 Menschen bei diesem Anschlag in den Tod gerissen wurden. Sie alle gehören einer deutschen Reisegruppe an und kommen aus verschiedenen Bundesländern, Sachsen, Rheinland-Pfalz, Berlin, Brandenburg und Hessen. Und mehrere Menschen, insgesamt 15, waren bei dem Anschlag verletzt worden. Davon liegen noch etwa 7, 8 im Krankenhaus, einige auf der Intensivstation. 2 mussten operiert werden, sie sind aber auf dem Weg der Besserung. Heute hatten die Patienten hohen Besuch, denn Bundesinnenminister Thomas de Maizière war dort und auch der türkische Ministerpräsident Ahmet Davutoğlu. Da zeigte sich, Herr Davutoğlu spricht auch Deutsch, denn er wünschte den Patienten dort, den Deutschen, eine baldige Genesung.
Was weiß man denn über den Tathergang?
Man weiß, dass ein 27 oder 28 Jahre junger Mann morgens auf den Sultan-Ahmed-Platz gegangen ist und dann um 10.20 Uhr seine Bombe gezündet hat, mitten eben in dieser deutschen Reisegruppe. Der Mann wurde verblüffend schnell identifiziert. Warum? Das wurde heute deutlich, denn man hat an der Leiche des Täters Fingerabdrücke nehmen können und die türkischen Behörden haben die Fingerabdrücke mit ihren Dateien abgeglichen und siehe da, sie haben sofort einen Treffer gelandet, denn dieser Mann hatte vor 8 Tagen einen Flüchtlingsausweis in Istanbul beantragt auf dem Ausländeramt und da für diesen Antrag auch seine Fingerabdrücke abgegeben. Der Mann war vorher überhaupt nicht als Extremist oder als möglicher Terrorist in Erscheinung getreten. Die Türkei hat eine sehr umfangreiche Datei mit 35.000 Namen von mutmaßlichen IS-Terroristen allein, die alle zur Fahndung ausgeschrieben sind. Dieser Mann war nicht dabei, der war also den Behörden unbekannt und der soll nun im Namen der Terrormiliz Islamischer Staat den Anschlag verübt haben. Ministerpräsident Ahmet Davutoğlu hat heute Abend erklärt, man habe 4 weitere Männer oder Personen festgenommen, die möglicherweise im Zusammenhang mit diesem Selbstmordattentäter stehen. Nähere Angaben machte er nicht, deshalb bleiben große Fragezeichen.
Das Fragezeichen, ob es sich denn um einen IS-Anschlag tatsächlich handeln kann, ob es dafür Belege gibt und wenn das so ist, was das bedeutet, darüber reden wir noch. Herr Bormann, wie ist denn die Lage heute in Istanbul? Spürt man noch etwas von diesem Anschlag oder ist alles inzwischen zumindest äußerlich weggeräumt?
Ja, äußerlich ist es weggeräumt und wenn man dorthin geht auf den großen Platz im Stadtteil Sultan Ahmed direkt neben der blauen Moschee, dann sieht man dort, dass dort Blumen niedergelegt werden am Anschlagsort. Touristen kommen dorthin und reden miteinander, spenden sich auch gegenseitig Trost und überlegen, wie soll man darauf reagieren. Es gab auch einzelne Touristen, die kamen sozusagen fröhlich pfeifend dorthin und sagten trotzig, ich lasse mir von Terroristen meine Urlaubspläne hier nicht versauen. Ich will heute in die blaue Moschee meine Fotos machen, will die Architektur hier genießen. Also das gibt es auch. Aber über den meisten Touristen lastet doch diese Erinnerung. Hier an dieser Stelle hat sich ein Mann gestern in die Luft gesprengt, 10 Menschen mit in den Tod gerissen. Und diesen Schmerz, den spüren auch die Istanbuler, weil sie sich als Gastgeber dieser Urlauber sehen und quasi mitverantwortlich. Und sie sind tief getroffen, dass in ihrer Stadt so etwas passiert ist.
Das ist die Stimme von Thomas Bormann, dem Korrespondent in Istanbul. Mitreden heute Abend wird auch Dr. Günther Seufert. Er ist Wissenschaftler und beschäftigt sich mit der Türkei und Zypern. Guten Abend, Herr Seufert.
Guten Abend.
Herr Seufert, wenn Sie hören, wie schnell doch feststand, das soll ein Anschlag des Islamischen Staats gewesen sein. Folgen Sie dem?
Ich sehe erstmal keinen Grund daran zu zweifeln. Was verwirrend war, war natürlich, dass gleich eine Nachrichtensperre verhängt worden ist. Ich glaube, knapp 1 Stunde nach dem Anschlag. Aber ich denke, dass es ein Täter des Islamischen Staates war oder gewesen ist, ist ja nun nicht im Interesse der türkischen Regierung, sondern im Interesse der türkischen Regierung. Oder sagen wir, es wäre leichter für die türkische Regierung, wenn es sich um einen PKK-Kämpfer gehandelt hatte. Wir haben ja gesehen, dass die regierungsnahe Zeitung Yeni Şafak gleich versucht hatte, noch bevor 1 Stunde vergangen ist, die Kurden dafür verantwortlich zu machen, gesagt hätte, die Kurden hätten das angekündigt, Anschläge in den Innenstädten des Westen, im Westen des Landes. Also ich denke, das ist keine Sache, die der Regierung in die Hände spielt, die es ihr sogar schwer macht, weil man ja weiß, dass sie sich lange nicht genügend um den Islamischen Staat gekümmert hat und die Terrorgefahr heruntergespielt hat. Von daher denke ich, dass man diesen Angaben schon vertrauen kann.
Jan van Aken ist Mitglied des Bundestages und bei uns heute im Studio. Er gehört der Linken an. Guten Abend, Herr van Aken.
Einen schönen guten Abend.
Wie stehen Sie dazu, zu dieser schnellen Nachricht, das war ein Anschlag des Islamischen Staates? Käme es für Sie auch in Frage, was Herr Seufert eben gesagt hat, das könnte auch die PKK gewesen sein?
PKK glaube ich gar nicht. Die PKK hat solche Anschläge nicht gemacht, auch in der Vergangenheit nicht. Es gab mal einen Ableger der PKK, der hat das in den 80er, 90er Jahren gemacht, in Touristenzentren. Aber das ist im Moment nicht die Vorgehensweise. Also ich halte es auch für sehr wahrscheinlich, dass es der sogenannte Islamische Staat war. Alle Spekulationen, dass es möglicherweise eine Geheimdienstgeschichte ist, kann man drüber spekulieren. Aber ich bin eigentlich bei Herrn Seufert. Das passt eigentlich nicht so richtig hier.
Dann lassen Sie uns mal über die Beziehung des Islamischen Staates, des sogenannten Islamischen Staates und der Türkei reden. Thomas Bormann, was liest man denn und hört man denn in den türkischen Medien über den IS?
Inzwischen liest man immer mehr, dass es auch in der Türkei IS-Terrorzellen gibt und dass die türkische Polizei die aus hebt. Kritische Betrachtungen zur Geschichte des Verhältnisses zwischen der türkischen Regierung und dem IS, die liest man praktisch gar nicht in den Zeitungen, weil sich die Journalisten dann möglicherweise gleich nach türkischem Recht strafbar machen, wie es ja dem Chefredakteur Can Dündar passiert ist. Der hatte über Waffenlieferungen des türkischen Geheimdienstes an syrische Rebellen, möglicherweise an den IS, berichtet und daraufhin wurde er in Haft genommen und steht jetzt vor Gericht und ihm droht eine lebenslange Gefängnisstrafe wegen Spionage. Also an der Geschichte zwischen IS und der türkischen Regierung herumzurecherchieren, das ist für türkische Journalisten sehr gefährlich. Es ist sicherlich so, dass die türkische Regierung lange Zeit den IS quasi hat gewähren lassen, weil die türkische Regierung dachte und auch Präsident Erdogan dachte, die kämpfen gegen den syrischen Diktator Assad und die halten auch die Kurden in Syrien im Zaum. Das sind im Prinzip auch unsere türkischen Interessen. Also lassen wir sie gewähren. Da gab es bestimmt so eine stillschweigende Unterstützung. Mhm. Aber diese Zeiten, die sind jetzt sicherlich vorbei, nachdem die Türkei selbst auch Anschläge durch IS-Attentäter in ihrem eigenen Staat erlebt hat.
Herr Seufert, würden Sie denn als Wissenschaftler sagen, dass der IS jetzt tatsächlich der Feind der Türkei ist oder ist das nur ein Etikett?
Ja, wenn man dem IS selbst glaubt, dann gibt es ja schon seit langen Veröffentlichungen der sowohl auf Videos als auch der Zeitschrift des IS, die in der Türkei hin und wieder erschienen ist, in denen ganz klar gesagt wird, dass die türkische Regierung eine Regierung der Ungläubigen ist, dass sie letzten Endes mit dem Westen zusammenarbeitet, mit dem Imperialismus zusammenarbeitet und dass der Sturz der Regierung angekündigt wird. Das heißt also, aus der Sicht des IS ist die türkische Regierung ein Feind. Und wenn was umgekehrt, würde ich auch sagen, dass zumindest seit Oktober 2015, also seit dem Anschlag des Islamischen Staates in Ankara, wo über 100 Menschen ums Leben gekommen ist, dass danach ernsthaft die Bekämpfung von IS-Zellen in der Türkei angefangen hat. Davor, würde ich Herrn Bormann zustimmen, hat man eher weggeguckt und nicht nur in Syrien, sondern auch in der Türkei selbst die Kurden für die größere Bedrohung gehalten.
Herr van Aken, würden Sie denn sagen, dass jetzt aufgrund der neuen Positionierung der Türkei in der internationalen Gemeinschaft gegen den IS vorzugehen, die Türkei nun auch im Fadenkreuz des Terrors ist, des IS?
Ich glaube, das waren die immer schon. Ich glaube, das war wirklich ein Pakt mit dem Teufel, den die türkische Regierung dort eingegangen ist, als sie die Dschihadisten unterstützt hatten die Grenzen offen gemacht haben, sowohl für Schmuggelgut als auch für die Kämpfer, die ständig ja bis heute zum IS nachkommen. Also das war aber völlig klar, dass irgendwann natürlich der sogenannte Islamische Staat sich auch gegen die Türkei richten wird. Aber bis heute ist es so, dass selbst nach dem Anschlag gestern, dann fallen zwei Sätze über den Islamischen Staat und dann redet Erdogan sofort wieder über die Kurden und die PKK und die Terroristen dort. Also das ist, glaube ich, leider selbst nach diesem Anschlag so, dass der Hauptfeind für die türkische Regierung die Kurdinnen und Kurden sind. Und das ist das ganz große Drama, das im Moment dort sich abspielt.
Erklären Sie uns noch ganz kurz, wie ist das zu verstehen? Die Kurden kämpfen ja auch gegen den Islamischen Staat. Das könnte doch auch Erdogans Interesse sein, die Kurden gewähren zu lassen, weil sie den gleichen Gegner haben.
Das wäre logisch gedacht. Und deswegen haben ja auch alle an die Friedensverhandlungen geglaubt, die ja erst vor, ja, im letzten Jahr aufgekündigt worden sind. Die Friedensverhandlungen zwischen türkischer Regierung und der PKK, das wurde dann von Erdogan abgebrochen. Und ich glaube, im Moment befürchtet Erdogan mehr, gerade weil im Norden Syriens die dortigen Kurden eine relativ gut funktionierende Selbstverwaltung aufgebaut haben, eine gute funktionierende Miliz aufgebaut haben, die erfolgreich gegen IS kämpft. Ich glaube, da befürchtet Erdogan, dass dort tatsächlich ein autonomer kurdischer Staat entstehen könnte, der Vorbild denn für die Kurdinnen und Kurden im Südosten der Türkei sein könnte. Ich glaube, davor hat er mehr Angst als vor dem Islamischen Staat. Ich halte es für eine grandiose Fehleinschätzung, aber ich glaube, es hat sich noch nicht viel geändert.
Wir reden heute Abend aufgrund des Anschlages in Istanbul über die Frage, ist die Türkei ein stabiler, verlässlicher Partner? Und Sie können uns anrufen 0800 441 777. Peter Knebel, guten Abend, Herr Knebel in Hamburg.
Ja, einen schönen guten Abend in die Runde. Ich hatte vorhin gesagt, wir müssen diese Türkei unter verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Das ist also natürlich einmal das NATO-Mitglied Türkei. Das unterscheidet sich aber von der Türkei, die im Prinzip dieses Staatenkonglomerat im Norden des Iraks, da ist der Iran noch, da ist der Libanon noch, versucht, wie es eben einer ihrer Mitdiskutanten schon sagte, dort ein Staatengebilde, das natürlich sogar auf wirtschaftlichen Füßen steht, weil dort oben sind reiche Erdölvorkommen. Das ist natürlich ein Dorn im Auge von Herrn Erdogan. Herr Erdogan hat dann gesagt, okay, die Freunde meines, die Feinde meines Feindes sind meine Freunde. Also er hat also, am Anfang hat er IS systematisch unterstützt und nicht nur, dass die ein Auge zugedrückt haben. Dort sind also in Europa angeworbene Kämpfer sind über die Grenze geleitet worden, verletzte Kämpfer sind in türkischen Kliniken behandelt worden, Waffenschmuggel hat stattgefunden, Erdölschmuggel, was auch immer, in einem riesigen Maße. Und es ist völlig richtig, im Oktober hat dieses Attentat da stattgefunden und da hat sich die Türkei langsam gedreht. Letztendlich, und das kann ich wirklich nur bestätigen, also meine Englischkenntnisse reichen aus, um mich auf diesem arabischen Sender zu informieren, und dort und wenn man das dann mit der europäischen Berichterstattung vergleicht, das ist also, ich meine Al Jazeera, ist hochinteressant. Ich bilde mir dann die Mitte und nehme das als meine Meinung, weil wenn ich das manchmal sehe in Spiegel Online und Welt und wie auch immer, sage ich einfach mal, wenn ein Medium nicht unmittelbar Korrespondenten vor Ort hat, dann ist es leicht blind.
Herr Knebel, ich bin gespannt, was ist denn die mittlere Ansicht, wenn es um die Frage geht, die wir heute Abend stellen, ist die Türkei ein stabiler Partner, wenn Sie sagen, ich wähle die Mitte der Berichterstattung? Zu welchem Ergebnis kommen Sie dann?
Die mittlere Ansicht oder meine Ansicht, das ist die, solange der Westen die Kurden nicht anerkennt, wird die Türkei ein stabiles NATO-Mitglied sein. Sollte der Westen also auch nur versuchen, dieses Gebietskonglomerat im Norden des Iraks als Kurdenstaat anzuerkennen und dann also auch, dann die werden ja weitere Gebietsansprüche stellen, dann kippt die Türkei. Und was dann passiert, das kann ich Ihnen nicht sagen. Letztendlich ist es so, es handelt sich da um eine ethnische, religiöse Auseinandersetzung. Meines Wissens nach sind die Kurden eher den Christen zuzuordnen. Das spielt da auch noch mit hinein. Wir gehen immer mit dieser westlichen Denkweise, mit unserer Logik an diese Probleme heran. Die Dinge sind viel komplexer und man sollte vielleicht mal Europäer, die dort Jahrzehnte ihres Lebens verbracht haben, mal zu Rate ziehen, wie diese Leute eigentlich ticken, wenn ich das mal so banal, weil ansonsten stochern wir wirklich mit der Stange im Nebel. Also ich selber will mich da nicht als Fachmann, nur wenn ich das lese, was auf Al Jazeera kommt und was ich in den europäischen Medien sehe, so ist das teilweise zumindest kontrovers.
Ich würde gerne nochmal auf den Satz zurückkommen, den Sie zu Beginn gesagt haben, die NATO ist ja auch praktisch, die Türkei ist ja ein NATO-Mitglied.
Ja.
Herr Seufert, als Wissenschaftler mit dem Forschungsschwerpunkt Türkei, inwieweit ist die NATO-Mitgliedschaft, die Türkei, die Rückversicherung für Erdogan, dass man ihn eigentlich in Ruhe lässt?
Ich denke, nicht nur die NATO-Mitgliedschaft, aber natürlich auch die NATO-Mitgliedschaft, weil die NATO braucht nun mal primär Stabilität in ihren Mitgliedsländern. Die NATO hat aber gleichzeitig auch bestimmte Mindestanforderungen an demokratische Standards. Aber wir wissen, dass das natürlich immer in der Gesamtschau betrachtet wird. Das heißt, man wird gegen ein NATO-Mitglied, dem man mangelnde demokratische Strukturen vorwirft, anders vorgehen, wenn man in der Friedenszeit ist oder wenn man keine außenpolitische Bedrohung sieht oder wenn man eine außenpolitische Bedrohung sieht, in der dieses Land nicht eine zentrale Rolle spielt. Und die Türkei spielt eben für die NATO, hat im Kalten Krieg eine zentrale Rolle gespielt, ist dann nach dem Ende des Kalten Kriegs scheinbar ein bisschen an der Bedeutung zurückgegangen, aber ist jetzt angesichts der Lage im Nahen Osten natürlich wieder sehr zentral für die NATO. Wir sehen aber gleichzeitig, dass die NATO und vielleicht noch besser als die NATO, die Führungsmacht der NATO, die USA, sich doch sehr viel Spielraum der Türkei gegenüber mittlerweile auch herausnimmt. So ist es doch eine Tatsache, dass die Amerikaner seit über einem Jahr ganz eng mit der PYD zusammenarbeiten, also der führenden Partei in den syrischen Kurdengebieten, dass sie militärisch mit den Milizen dieser kurdischen Partei oder dieser kurdischen Selbstverwaltung eng kooperieren, dass sie sogar mit Milizen der PKK selbst kooperiert haben, verdeckt zum Beispiel im Irak im Kampf gegen den Islamischen Staat. Also da nimmt sich die US-Regierung schon sehr viel Freiheit, Freiheiten dem NATO-Partner gegenüber, Türkei gegenüber heraus. Und wenn wir daran denken, dass es für die Türkei eine absolut rote Linie dargestellt hat, dass die PYD, also die syrischen Kurden, ihren Einflussbereich westlich des Euphrats in Nordsyrien ausdehnen. Und wir sehen jetzt, dass doch die ersten kleineren Stellungen erobert worden sind jetzt von den Kurden, auch westlich des Euphrats, und die Türkei das schlucken muss, da würde ich schon sagen, dass die NATO und auch die USA sich eine gewisse Freiheit dem NATO-Partner gegenüber herausnehmen, im eigenen Interesse.
Thomas Bumann, um das mal auf eine Frage zu bringen, wer ist aus Ihrer Sicht für die türkische Regierung und für Erdogan der existenziell bedrohlichere Feind? Sind es die Kurden oder ist es der sogenannte Islamische Staat?
Das ist, denke ich, wirklich schwer zu vergleichen. Der Islamische Staat ist ja auch quasi ein neues Phänomen, das jetzt so gewaltsam und mit so starken Worten, sie würden Istanbul erobern, die gesamte Türkei bedroht, aber eine Bedrohung, die quasi noch so im Nebulösen ist, weil die ja keine gewachsenen Strukturen haben in der Türkei. Die Kurden hingegen, die PKK gibt es nun seit mehr als 30 Jahren. Erdogan selbst hatte vor 2 Jahren noch in einer Rede gesagt, dieser Konflikt ist nicht mit Gewalt zu lösen. Wir müssen über einen Frieden verhandeln. Jetzt versucht er es selber doch wieder mit Gewalt, weil er das Gefühl hatte, die Friedensverhandlungen davon profitieren letztlich mehr die kurdischen Oppositionsparteien als seine eigene islamisch-konservative Partei. Das ließ ihn wieder auf die Gewaltlinie umschwenken. Also er sieht sicherlich die Gefahr durch die PKK als die wirklich existenzielle in der Türkei. Deshalb dieser verbissene Krieg jetzt in vielen kurdischen Städten, wo es ja auch täglich viele Opfer gibt und wo es auch schon tausende Flüchtlinge gab.
Bevor Herr Gerdes das Wort hat aus Oldenburg, noch Herrn van Aken. Was ist dran an der These, dass die Türkei vorgibt, den Islamischen Staat zu bekämpfen, aber in Wirklichkeit werden Kurden bekämpft?
Das ist keine These, das ist praktische Realität, die lässt sich beobachten. Im Moment gibt es einen richtigen Krieg in den Städten. Es gibt seit teilweise über 4 Wochen Ausgangssperren in einigen Städten oder Stadtgebieten auch und mit vielen, vielen Toten auch unter Zivilisten. Und auf der anderen Seite habe ich bis jetzt eigentlich keine richtige Aktion der Türkei gegenüber dem sogenannten Islamischen Staat gesehen. Im Zweifelsfall wurde dann ein russischer Flieger abgeschossen, aber wirklich alle Operationen, die wir bislang sehen, richten sich eigentlich tatsächlich gegen die Kurden. Das ist ja auch deswegen diese Alleingänge, sage ich mal, der US-Amerikaner ohne die Türken, teilweise gegen die Türken oder gegen die türkischen Interessen, weil sie sagen, wenn wir irgendwas gegen IS erreichen wollen, dann brauchen wir auch die Kurden in Nordsyrien. Aber die Türkei selbst, da weiß man eben nur, dass wirklich sehr viele ISIS-Kämpfer über die Grenze der Türkei gekommen sind. Es gab neulich nochmal so wunderbar aus dem Grenzübergang, der streckenweise von IS gehalten wurde. Da gab es richtige Einreisebücher mit Namen und so weiter. Das war richtig ein formaler Grenzverkehr zwischen der Türkei und ISIS. Und in dem Moment, als die Kurden das übernommen haben, hat die Türkei die Grenze zugemacht.
Gerhard Gerdes aus Oldenburg. Guten Abend, Herr Gerdes.
Schönen guten Abend, Herr Runde.
Sie haben das Wort.
Ja, wer Wind sät, wird Sturm ernten. Erdogan hat diese alte Weisheit wieder neu zur Geltung gebracht. Und er hat, so wie ich das sehe und wie es gerade auch schon anklang, er hat ja aus reinem Machterhalt, setzt er die Rechtsstaatlichkeit und den Frieden der Türkei aufs Spiel. Weil der HDP halt zu viel an Macht gewonnen hatte, an Stimmen. Ich bin eigentlich immer ein Befürworter der Annäherung der Türkei an die EU gewesen. Aber ich denke, man muss diesen Prozess jetzt aussetzen. Anders als das, was die EU jetzt gerade will, ist wieder neu zu forcieren. Ich denke ehrlich gesagt, dass Erdogan den Krieg gegen die Kurden und die Einschränkung der Bürgerrechte nicht aufgrund von irgendwelchen zahmen Einsprüchen der EU beenden wird. Ich glaube, das klingt vielleicht etwas seltsam, aber ich denke, wir haben ein wirksames Mittel und das wäre tatsächlich der wirtschaftliche Boykott der Türkei. Man sieht es an der Reaktion auf die Boykott der Russen in der Türkei.
dass Erdogan an der Stelle zum ersten Mal ein wenig zurückgerudert hat in seiner doch recht harschen, seinen harschen Ansagen bezüglich des Abschusses der russischen Maschine.
Herr Gerdes, es gibt aber ein Problem, wenn Sie vom Wirtschaftsboykott sprechen. Was passiert dann in Sachen Flüchtlingspolitik, wo man die Türkei braucht?
Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, dass man nur auf diese Art und Weise Erdogan beikommen kann. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass er auf Druck reagiert. Ich meine, das Gegenteil, wir kommen ihm entgegen. Es ist sogar die Frage, ob er jetzt nicht schon wieder mehr Flüchtlinge aus der Türkei ausreisen lässt. Also ich glaube, ehrlich gesagt, Erdogan ist keiner, den man durch, ich sag mal so, gutes Zureden und durch nette Annäherungsversuche, dass man den dadurch irgendwie, ich sag's mal überzogen, in den Griff kriegt.
Was würden Sie denn gerne erreichen wollen, Herr Gerdes, mit dem Wirtschaftsboykott?
Naja, ich möchte erreichen, dass er zum einen, wie Sie das schon sagten, dass er versucht, tatsächlich die Flüchtlinge im Land zu halten. Er soll durchaus diese Milliarden kriegen. Ich finde es nur fair, dass man die Türkei finanziell unterstützt in der Unterbringung dieser Flüchtlinge, weil ich denke, das ist viel zu spät begonnen worden. Auf der anderen Seite würde man aber nach meiner Meinung sehen, dass Erdogan durchaus einlenken würde, wenn man halt sagt, wir kaufen dir deine Waren nicht mehr ab. Mhm. Wie gesagt, man sieht ja, ein erstes Anlenken hat man gesehen gegenüber den Russen.
Wir fragen mal den Wissenschaftler Herr Seufert, was halten Sie davon, Erdogan mit Wirtschaftsboykott in Anführungsstrichen zu erziehen?
Ich glaube, das ist nicht sehr realistisch, weil natürlich auch die Bundesrepublik, die ist der größte Wirtschaftspartner des Landes. Sie ist der größte, wenn man die Energielieferung Russlands weglässt, ist sie der größte Importeur in die Türkei. Es gibt handfeste deutsche Interessen. Die Türkei ist darüber hinaus eng eingebunden in die deutsche Wertschöpfungskette. Das heißt, wir haben sehr viele deutsche Unternehmen, die Halbfertigprodukte in die Türkei liefern und dann aus der Türkei Waren beziehen. Das ist die Automobilindustrie, das ist teilweise die chemische Industrie. Ich sehe da überhaupt keine Möglichkeit, das politisch durchzusetzen. Ich weiß auch nicht, ob das sinnvoll wäre, weil wenn wir schauen, was Erdogan zur Macht verhilft, dann sehen wir doch, dass gerade seine Politik der Polarisierung ihm eigentlich die Wähler in der zweiten, in der wiederholten Wahl am 1. November ja zugetrieben hat. Und er agiert ja nicht im luftleeren Raum, sondern er macht die Politik in einem Staat, der seit seiner Gründung eigentlich eine Kurdenphobie hat, der seit seiner Gründung ausschließlich eine türkische Nation projektiert hat, der immer unterschiedliche nationale Identitäten als Bedrohung seiner territorialen und seiner politischen Identität dargestellt hat. Und aufgrund dieser Normalität in der Türkei kann Erdogan seine Politik machen. Und wenn wir jetzt praktisch einen Wirtschaftsboykott hier diskutieren würden oder gar in die Wege leiten würden, dann würde es nur dazu führen, dass die Türken wie ein Mann hinter ihrer Regierung stehen würden und wahrscheinlich auch mit gutem Grund, weil mit welchem anderen Land machen wir aufgrund innenpolitischer Kritik an innenpolitischen Zuständen einen Wirtschaftsboykott? Bei China machen wir das bei Ägypten im Gegenteil. Das heißt, überall, wo machen wir es bei Saudi-Arabien, wo wollen wir da anfangen? Ich finde das nicht realistisch.
Nehmen wir mal die andere Seite. Die Frage ist doch, wenn wir an die Flüchtlinge denken, wird von Erdogan der Türkei erwartet, dass er der Flüchtlingsstrom in gewissem Sinne drosselt? Gibt es eigentlich irgendwelche Beweise dafür, dass die Türkei schon etwas in Sachen Flüchtlingskrise getan hat, Herr van Aken?
Nö, ich glaube, im Moment tut er ganz viel dafür, dass noch mehr Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Denn mit diesen Angriffen in den kurdischen Gebieten müssen mittlerweile Tausende auf immer auch wahrscheinlich ihre Häuser verlassen. Zum Zweiten mal eine große Fluchtbewegung innerhalb der kurdischen Gebiete untersagen die Kurdinnen und Kurden. Und ganz klar, natürlich überlegen jetzt viele, so wie damals als Kobane, jetzt auch aus den Gebieten hierher zu kommen, was ich völlig richtig finde und ihr Recht finde. Aber natürlich wollen sie gar nicht hierher kommen. Mhm. Eigentlich wollen sie als Kurden in den kurdischen Gebieten leben.
Heißt das denn, Sie plädieren dafür, dass man diese Verhandlungen, wo es um Milliarden geht, um Visaerleichterungen, um EU-Anerkennung, dass man das alles unterlassen sollte?
Nein, ich finde, dass so wie es da passiert ist, war es ein sehr schmutziger Deal. Man darf auch nie vergessen, das war eine Woche vor der Wahl und das war ist innerhalb der Türkei als massive Wahlkampfhilfe durch Merkel für Erdogan wahrgenommen worden, was es auch praktisch war. Ich bin da ganz bei dem Hörer, der gerade gesagt hat, die Länder, die viele, viele Flüchtlinge aus Syrien, Irak aufnehmen, und da gehört die Türkei auch zu, die sollen auch finanzielle Unterstützung bekommen, das ist richtig. Aber sozusagen als schmutziger Deal, damit hier weniger herkommen und er die Grenzen zumacht und möglicherweise deswegen noch mehr Menschen im Mittelmeer ertrinken, weil es noch schwieriger wird, herzukommen, finde ich das natürlich vollkommen falsch. Es gibt aber durchaus Möglichkeiten, jenseits von Wirtschaftssanktionen Druck auszuüben.
Nämlich wie?
Ich finde, drei Sachen liegen auf der Hand. Gerade erst hat die NATO beschlossen, die Türkei zu unterstützen mit diesen AWACS-Aufklärungsflügen. Das ist militärisch völlig irrelevant. Das ist ein rein politisches Signal der NATO. Wir stehen hinter der Erdogan-Regierung. Ich finde, das muss man rückgängig machen, weil man steht eigentlich nicht wirklich politisch hinter ihm. Das Zweite, das wäre der nächste Schritt. Das kann man auch erstmal abwarten. Aber Europa könnte und müsste aus meiner Sicht das PKK-Verbot aufheben. Denn auch das wäre einfach ein klares politisches Signal an Erdogan. Je stärker du jetzt Krieg führst gegen die Kurdinnen und Kurden, desto eher werden wir hier auch politisch anders reagieren. Und das würde, glaube ich, großen Druck auf Erdogan ausüben. Und der dritte Punkt ist relativ einfach. Warum liefert man ein Land, das im eigenen Land Krieg führt, auch noch Waffen? Ich finde, darauf könnte man verzichten.
Das sagt Jan van Aken von den Linken, Mitglied des Deutschen Bundestages. Und am Telefon ist Karin Krane aus Meldorf. Guten Abend, Frau Krane.
Ja, ich grüße auch ganz herzlich. Ja.
Schön. Sie haben das Wort.
Ja, gut. Ich stehe der Türkei ein bisschen unter Erdogan zwiespältig gegenüber. Unter anderem denke ich, so für mich, dass EU und Türkei, zurzeit ist das ein Pokerspiel. Die Türkei hat die besseren Karten zurzeit in der Hand aufgrund der geografischen Lage. Und die EU ist sich natürlich durchaus bewusst, dass ohne die Mithilfe der Türkei der Flüchtlingsstrom ganz sicher nicht nachlässt. Dazu kommt aber, ich selber möchte nicht, dass die Türkei in die EU kommt. Ganz einfach, weil die Menschenrechte in diesem Land nicht gewahrt werden. Die Türkei ist ganz sicher kein demokratisches Land unter Erdogan.
Ihr erster Satz war, die Türkei hat die besseren Karten in dem Pokerspiel, so haben Sie es genannt, Frau Krane.
Ja.
Thomas Bormann als Korrespondent, hat sie recht?
Ja, was die Flüchtlingsfrage anbetrifft, da hat sie recht. Und egal, ob man das nun Pokerspiel nennt oder einen schmutzigen Deal, der es sicherlich ist, man kann trotzdem etwas möglichst Sauberes daraus machen, denn die Idee dieses Flüchtlingsgipfels von Ende November zwischen Türkei und EU war ja letztlich, dass die Flüchtlinge, die schon in der Türkei sind, dass die besser versorgt werden und deshalb nicht mehr flüchten müssen, dafür nicht mehr weiter flüchten müssen aus der Türkei in Richtung EU. Dafür soll die Türkei 3 Milliarden Euro bekommen. Aber die Türkei hat leider bislang kein Konzept vorgelegt, wie sie denn die 3 Milliarden Euro investieren will. Und ich denke, da müsste die EU ordentlich Druck machen. Es gibt zwar immer mal wieder Besuche von EU-Politikern hier, wie gerade am Montag war der Vizechef der EU-Kommission Frans Timmermans hier, und siehe da, in einer Pressekonferenz sagte denn der EU-Minister der Türkei, Volkan Bozkır, okay, wir werden Syrern die Arbeitserlaubnis geben. Aber es wird noch lange dauern, viele Monate, ehe syrische Flüchtlinge in der Türkei wirklich eine Arbeitserlaubnis haben. Und solange bleiben sie hier auf miserabel bezahlte Schwarzarbeit angewiesen, als Kellner oder Hilfsarbeiter irgendwo für manchmal nur 150 Euro Monatslohn, wovon man hier kaum eine Schlafstätte bezahlen kann. Also da müsste die EU mehr Druck machen, und wenn es gelingt, mit den 3 Milliarden Euro in der Türkei die Aufenthaltsbedingungen für Syrer ordentlich zu machen, dass sie sich hier eine neue Existenz aufbauen können, dann könnte man nämlich vereinbaren mit der Türkei, dass alle Flüchtlinge, die griechische Inseln erreichen, von Griechenland wieder zurückgeschickt werden in die Türkei, wenn die Türkei dann auch das sogenannte Rücknahmeabkommen übernimmt. Und im Gegenzug bekommt die Türkei dann halt einerseits Geld, um die Flüchtlinge zu versorgen, und andererseits müssen dann EU-Länder freiwillig gewisse Kontingente an Flüchtlingen von der Türkei abnehmen. Aber das alles nur, wenn die Türkei im Gegenzug einsieht, okay, Flüchtlinge, die illegal nach Griechenland reisen, im Schlauchboot oder wie auch immer, die darf Griechenland künftig zurückschicken. Wenn sich das herumspricht, wird innerhalb von 2 Wochen dieser Flüchtlingsstrom enden. Mhm. Und für die Flüchtlinge sollte das dann unterm Strich eben auch gut sein, weil sie dann entweder in der Türkei sich eine Existenz aufbauen können oder auf legalem Weg auswandern können in EU-Länder.
Herr Seufert, Frau Kahn hat es eben angesprochen, es gibt immer noch die Frage der EU-Mitgliedschaft, die möge auch in weiter Ferne liegen. Aber verhält sich denn Erdogan so, dass man noch vermuten kann, er will überhaupt in die EU? Oder ist das Verhalten eher so, dass man sagen kann, er hat im Moment kein Interesse daran, anderes ist ihm wichtiger?
Ich denke, es ist leicht, die Regierung Erdogan zu kritisieren oder die Person Erdogans zu kritisieren. Und natürlich verhält er sich nicht so, als würde er jetzt das Land demokratisieren, um in die EU zu kommen. Wir wissen auch, warum er das tut, weil er eben die Alleinherrschaft will. Aber ich finde, zwei Dinge finde ich wichtig. Erstens, wir sollten uns eingestehen, dass wir die Flüchtlingskrise ohne die Türkei nicht lösen können. Wir sehen, dass wir im Augenblick als EU, aber auch als Bundesrepublik Deutschland nicht in der Lage sind, den Flüchtlingsstrom zu kontrollieren. Wir sehen, dass die Zustimmung in der deutschen Bevölkerung abnimmt. Wir sehen ein Anwachsen der rechten Gefahr. Wir sehen, dass über die Flüchtlingskrise die EU in ihren Grundfesten erschüttert wird, dass es nicht möglich war, eine kleine Zahl von 160.000 Flüchtlingen zu verteilen. Wir sehen, dass einige Länder sich vollkommen ausklinken. Wir sehen, dass auch in der EU die rechten Bewegungen wachsen. Und wir müssen uns daher eingestehen, dass wir nicht in der Lage sind, zu sagen, wir machen jetzt Druck auf die Türkei, damit die Türkei die Flüchtlinge behält. Wir sind da nicht mal in der Lage, Druck auf die EU-Mitglieder zu machen, dass sie die Flüchtlinge nicht durchwinken. Denken Sie an Ungarn, denken Sie an die Slowakei oder denken Sie dann auch an Kroatien. Wie wollen Sie das dann der Türkei gegenüber erreichen? Mhm. Also ich denke, wir brauchen etwas mehr Realismus. Das Zweite, was ich denke, ist, dass wir mit der Türkei nur weiterkommen, wenn wir die Flüchtlingskrise so diskutieren, dass wir sagen, es ist ein gemeinsames Problem. Im Augenblick wird sowohl in der Türkei als auch in Deutschland immer so argumentiert, als hätten wir in der Flüchtlingskrise vollkommen gegensätzliche Interessen. Ich denke aber, dass auch die Türkei ein Interesse daran haben muss, dass der Flüchtlingsstrom kontrolliert wird, eingedämmt wird, handhabbar wird. Weil was wir jetzt sehen, ist, dass in Syrien nach wie vor, der Krieg geht weiter, nach wie vor viele Leute auf den Koffern sitzen. Wir wissen, dass dieser Sog nach Deutschland, nach Europa, der nun mal entstanden ist im letzten Sommer, dass der auch dazu führt, dass im Irak, in Afghanistan, in Pakistan Leute sich für die Flucht nach Europa orientieren. Und wir wissen auch, dass diejenigen, die das über die Türkei versuchen, dass die große Masse irgendwo strandet, mhm, und also in der Türkei bleibt. Das heißt, die Türkei kann weder Interesse daran haben, dass über diese Wanderung dann die Leute in der Türkei hängen bleiben und die Flüchtlingszahl dort noch viel weiter steigt. Und sie kann auch kein Interesse haben, dass Europa praktisch handlungsunfähig wird aufgrund des Anwachsens rechter Regierungen in Europa und aufgrund einer allgemeinen islamophoben Stimmung in Europa. Wir müssen sehen, dass die Türkei heute zwar, was die Flüchtlinge betrifft, am längeren Hebel sitzt und deswegen Zugeständnisse verlangen kann. Wir sehen aber gleichzeitig, zumindest ich glaube das zu sehen, dass die türkische Regierung sich bewusst ist, dass sie mittel- und langfristig Europa braucht. Sie braucht Europa und sie braucht den Westen, weil sie sicherheitspolitisch heute vollkommen isoliert ist. Sie ist isoliert in der Region. Sie fühlt sich bedroht von Russland und sie braucht die NATO und die Europäische Union, vor allen Dingen also die Europäische Union, verstärkt wirtschaftlich, weil ihr die Märkte weggebrochen sind. Gut. Und sie will diese Wiederbelebung der Beitrittsperspektive, weil sie langfristig in Europa, in der europäischen Politik mitreden will. Und ich glaube, wir sollten uns dies als Chance begreifen, um unsererseits wieder über den Beitrittsprozess einen längeren Hebel der Türkei gegenüber zu haben.
Daraus eine kurze Frage an Thomas Bormann. Der kann im Moment überlegen, weil wir gleich erst mit Herrn Fritsche telefonieren. Herr Bormann, die Frage ist, ob Erdogan sich dieser Macht bewusst ist, die Herr Seufert ebenso ausführlich beschrieben hat. Vorher Michael Fritsche aus Oldenburg. Guten Abend, Herr Fritsche.
Ja, guten Abend in die Runde. Ich möchte das, was Herr Seufert gerade gesagt hat, nur sehr mit Nachdruck unterstützen. Er hat also völlig recht. Ich wollte nur ein paar Ergänzungen machen. Also die Türkei hat Erdogan eigentlich nicht verdient. Und dass er an die Macht gekommen ist, liegt nicht nur an den Türken. 50% der Türken sind auf jeden Fall gegen ihn. Und man muss sagen, im Rahmen des Chaos, das USA und NATO im Nahen Osten angerichtet hat, ist die Türkei der einzige funktionierende Staat in der Region. Vor allen Dingen eben auch ein Staat mit einer effektiv arbeitenden Polizei, was natürlich nicht unbedingt im Sinne der Demokratie ist, aber sowas wie die Übergriffe von Köln wäre wahrscheinlich da nicht passiert oder man hätte die Täter sehr schnell ausfindig gemacht.
Herr Fritsche, das Fass machen wir heute Abend nicht auf, nur damit die Hörer gleich Bescheid wissen und ich denke, darauf würde ich jetzt gerne reagieren auf Köln. Nee. Das machen wir in einer anderen Sendung. Ich würde gerne mal, wenn Sie das aufgreifen und Herrn Seufert in seinen Ausführungen so unterstützen und Sie sagen, das ist ja doch ein verlässlicher oder ein notwendiger Partner für die EU, die Türkei. An Thomas Bormann nochmal die Frage stellen, ist sich Erdogan eigentlich bewusst, wenn er uns hören würde, dass er sich gar nicht fürchten muss? Im Gegenteil, er hat ziemlich viele Strippen in der Hand, an der er für seine Interessen ziehen kann?
Ich denke, da ist er sich sehr bewusst, aber vielleicht auch mit ein paar Fehleinschätzungen, wie es eben Herr Seufert auch gesagt hat, dass eben die Flüchtlingsbewegung auch ein innertürkisches Problem wird. Dass es hier immer mehr Menschen gibt, die erst denken, ich muss jetzt so einen Schwarzarbeitsjob machen, damit ich mir den Schlepper Richtung Griechenland leisten kann. Aber dann merken sie, das Geld reicht nie. Sie bekommen nie diese 1200 Dollar zusammen für einen Schlepper und bleiben hängen in der Türkei und nehmen, so sehen es viele Menschen in der Türkei selbst, nehmen den Türken ohne große Schulbildung hier die Arbeitsplätze weg. Das gibt zunehmend soziale Probleme und je mehr Flüchtlinge kommen, desto größer wird das Problem und da denkt Erdogan vielleicht, für ihn spiele die Zeit. Also je länger er die Verhandlungen mit der EU rauszögert, mag er denken, desto mehr kann er für die Türkei rausholen, desto größer können aber auch bereits die innenpolitische Probleme werden, denke ich.
0800 441777 ist unsere Telefonnummer und wir stellen Ihnen die Frage, ist die Türkei ein zuverlässiger, ein stabiler Partner? 0800 441777. Jan van Aken von den Linken, wir haben vorhin den Satz gehört, in der Flüchtlingspolitik geht ohne die Türkei nichts. Ist die Frage dann überhaupt noch nötig, nach Verlässlichkeit und Stabilität zu fragen, wenn man diesen, in Anführungsstrichen, Partner sowieso braucht?
Ja, Sie könnten das jetzt genauso weiterspielen und sagen, ohne Libyen geht in der Flüchtlingspolitik gar nichts. Damals hatte man Gaddafi, der hat ganz schmutzig und tödlich und brutal die Grenze dicht gemacht für Europa. Alle haben hier weggeschaut, niemand hat es gewusst. Die Afrikaner, die jungen Männer dort, die fliehen wollten, die haben drunter gelitten. Ich finde das eine falsche Rechnung. Natürlich, wenn die Türkei nicht mitspielt, dann kommen möglicherweise mehr Menschen hier rüber, aber das ist im Moment die Realität.
Das würden Sie auch als Linker in Kauf nehmen?
Was heißt in Kauf nehmen? Das ist Realität. Ich glaube, wir alle unterliegen noch der Illusion, dass das Jahr 2015 ein Ausnahmejahr war, dass das sich jetzt alles wieder einregelt. Ich sage Ihnen, wir werden im Jahre 2016 und im Jahre 2017 eine ähnlich hohe Flüchtlingsrate sehen, weil die Menschen fliehen aus der Region. Da gibt es kaum noch was zu werden, da gibt es kaum noch die Möglichkeit zu überleben. Sie kommen hierher, egal was wir mit der Türkei vereinbaren, was wir mit den neuen Einheitsregierungen in Libyen vereinbaren werden, sie werden kommen.
Nun gut, aber die politische Formel ist ja, wir müssen dort etwas tun, wo die Menschen herkommen. Das betrifft auch die Türkei. Wie weit würden Sie denn als Vertreter der Linkspartei gehen, die Türkei darin zu unterstützen, diese Flüchtlingsbewegung in irgendeinem Sinne zu drosseln?
Das heißt drosseln. Ich finde, dass die meisten Flüchtlinge, die dort jetzt weggehen, die wollen gar nicht weg. Also wenn ich jetzt auch sage, dass viele Menschen aus den kurdischen Gebieten, aus Syrien und der Türkei hierher kommen, die wollen da nicht weg. Die sind teilweise auch wieder zurück und konnten es irgendwann nicht mehr aushalten. Das heißt, ja, man muss natürlich viel dafür tun, dass die Menschen nicht weggezwungen werden. Das hat was mit einer Friedenslösung für Syrien zu tun. Das hat was mit dem Krieg im Südosten der Türkei zu tun.
Hat aber auch was mit den Verhältnissen in der Türkei zu tun.
Ganz, ganz klar. Ich sage Ihnen, wenn dieser Bürgerkrieg in der Türkei jetzt wirklich vollends entfacht wird, dann werden natürlich Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende dort fliehen und einige von denen wollen auch hierher kommen, was ihr gutes Recht ist. Also insofern, klar, die Türkei ist mit einer der Fluchtursachen, in Syrien der Bürgerkrieg, in Irak. Und ich finde es völlig richtig, da einzugreifen. Ich finde es auch absolut richtig, jetzt sehr viel Geld in die Hand zu nehmen, um die Flüchtlingssituation im Libanon, in Jordanien, über die kein Mensch redet, dort abzufedern.
Aber um das nochmal klar zu machen, Jan van Aken von den Linken, ist die Türkei für Sie ein Partner in der Flüchtlingsfrage?
Im Moment nicht. Im Moment sind sie mehr Problem.
Wie könnten Sie Partner werden?
In dem Moment, wo die Türkei bereit ist, an einer Friedenslösung für Syrien mitzuarbeiten, und dazu gehört auch der Kampf gegen IS, das meine ich gar nicht militärisch, aber allein schon mal die Grenze zuzumachen, Nachschub der Kämpfer verhindern, nicht mehr das geschmuggelte Öl aufkaufen, all diese Dinge könnte die Türkei über Nacht machen und über Nacht wäre der sogenannte Islamische Staat stark geschwächt und dann sozusagen in den Wiederverhandlungen konstruktiv mitarbeiten und es einfach mal aushalten, dass möglicherweise in einer Nachkriegslösung für ein oder zwei Jahre Assad mit dabei ist. Dann hätten wir sofort eine ganz andere Flüchtlingssituation. Natürlich brauchen wir dafür die Türkei, aber nur dann wird sie Partner, wenn sie tatsächlich auch ihren Krieg gegen die Kurden aufhört und an einer echten Friedenslösung mitarbeitet.
Herr Seufert, als Wissenschaftler, teilen Sie diese Ansicht?
Ich kann das politisch, moralisch sehr gut verstehen. Ich halte es nicht für realistisch. Ich glaube nicht, dass wenn die Fluchtbewegung 2016, 2017 so weitergeht, dass dann die Parteien im Bundestag die moralisch durchaus korrekten Positionen, die sie heute haben, dass sie die dann weiter vertreten werden können. Ich befürchte wirklich, dass es da innerhalb der Bevölkerung Reaktionen gibt, die wir nicht wollen, die wir nicht steuern können. Und was wir in den letzten Tagen erlebt haben, geht genau in diese Richtung. Aber
die Frage
ich denke auch, dass wir eigentlich fast manchmal ausschließlich moralisch argumentieren. Und es ist wichtig, moralische Grundsätze zu haben, aber die müssen auch in einer bestimmten realistischen Situation zur Geltung kommen.
Ist denn für Sie, wenn ich mal dazwischen fragen darf?
Wenn ich noch was sagen darf, der Titel der Sendung, ist die Türkei ein verlässlicher Partner, ist sie ein stabiler Partner? Das sind erstmal zwei unterschiedliche Sachen. Ist eine politische Regierung verlässlich und ist das Land stabil? Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Sachen. Und da schwingt so ein moralischer Ton mit, dass wir letzten Endes das beurteilen können und auch in der moralischen Position sind, das beurteilen zu können. Aber wir wissen doch, dass wenn es um das Verhältnis Türkei-Europa geht, dass es die Europäische Union gewesen ist, die sich nicht als verlässlicher Partner gezeigt hat. Wir hatten einen Mehrheitsbeschluss, dass die Türkei Beitrittsverhandlungen führt und dass diese Beitrittsverhandlungen natürlich letzten Endes zum Beitritt führen sollen. Und wir hatten dann einzelne Regierungen, zum Beispiel die Regierung in Paris und der Sarkozy, die sich nicht mehr um diesen Mehrheitsbeschluss gekümmert hat und einfach gesagt hat, sie blockt jetzt eine bestimmte Zahl von Beitrittskapiteln. Und wir hatten gleichzeitig, wie gesagt, auch in Deutschland an der Position, die gesagt hat, wir sind aus Prinzip gegen die Mitgliedschaft der Türkei und wir haben uns damit selbst die Möglichkeit genommen, auf die Türkei einzuwirken und dafür zu sorgen, dass der demokratische Prozess weitergeht. Und darum finde ich auch diesen Vergleich von Herrn Aken von der Türkei mit Libyen. Das ist auch eine ausschließlich moralische Position, die vollkommen außer Acht lässt, dass wir mit Libyen eben keine Demokratisierungspartnerschaft hatten, Beitrittsprozess hatten und das jetzt zu vergleichen und damit jemanden, der sagt, wir wollen aber doch in der Flüchtlingsfrage zu einer Lösung kommen, dann praktisch der Zusammenarbeit mit Gaddafi praktisch zu unterstellen, das ist, glaube ich, nicht richtig.
Lassen Sie mich nochmal bei Ihrer Differenzierung bleiben, Herr Seufert. Sie haben gesagt, der Titel hat ja zwei Inhalte, das ist richtig. Konkrete Frage, ist für Sie die Türkei ein verlässlicher Partner? Das ist die moralische Variante. Würden Sie das mit Ja oder mit Nein beantworten?
Das würde ich weder mit Ja noch mit Nein beantworten, sondern genauso wie die Europäische Union aus ihren Interessen heraus eine Türkei-Politik betrieben hat, genauso betreibt die Türkei aus ihren Interessen heraus eine Europapolitik. Mhm. Wir hatten begonnen, den ganzen Prozess der Aufnahme, die ganze Diskussion darum, dass die Türkei Mitglied der Europäischen Union werden kann, nicht weil die Türkei sich demokratisiert hat, sondern wir hatten sie begonnen, weil wir glaubten, dass wir im Kalten Krieg die Türkei nicht nur militärisch einbinden müssen, sondern sie auch ökonomisch und politisch stabilisieren müssen als unserem Partner im Kalten Krieg.
Die zweite Frage war, ist
und
die Türkei
was wir heute sehen, was wir heute sehen, ist, dass wir erneut mit der Notwendigkeit konfrontiert sind, mit der Türkei zusammenzuarbeiten. Und es ist auch kein Wunder, dass wir gerade jetzt, das wird als schmutziger Deal betrachtet, dass wir gerade jetzt, wo es in der Türkei in demokratischen Parametern zurückgeht, dass wir jetzt bereit sind, den Beitrittsprozess weiterzutreiben oder zu revitalisieren. Das kann man moralisch verurteilen, aber das ist Realpolitik. Wir brauchen die Türkei und deswegen wird der Beitrittsprozess revitalisiert.
Mit der Bitte um eine kurze Antwort. Ja. Ist die Türkei denn für Sie ein stabiler Partner?
Sie ist wirtschaftlich stabil. Sie ist relativ stabil, was auch der eine Hörer schon gesagt hat, wenn wir uns die Lage im Nahen Osten angucken, ist sie der Staat, der die größten Überlebensfähigkeiten hat. Sie ist gleichzeitig aber natürlich in einer Phase, da gebe ich Herrn von Arken recht, der in einem Prozess, der, wenn er weitergeht, zu einer schweren Destabilisierung des Landes führen kann.
Thomas Bormann, inwieweit ist denn in der Türkei zu hören, zu spüren, zu lesen, wir wollen Mitglied der EU werden oder ist das womöglich gar kein Thema?
Das ist im Moment kein großes Thema, das hat nicht sehr viel Konjunktur. Zum einen waren da in letzter Zeit die Wirtschaftskrisen in den südeuropäischen Ländern, wo viele Türken dachten, ein Glück, dass wir nicht in der EU sind, sonst würde es uns vielleicht auch, sonst würden wir vielleicht wirtschaftlich auch in eine derartige Krise stürzen. Und jetzt beobachtet man doch hier, wie zerstritten die EU doch ist. Es gibt allerdings ja nach wie vor einen Teil der, ich will mal sagen, Zivilgesellschaft, die sehr viele Hoffnungen in die EU setzen. So nach dem Motto, liebe EU, bitte lass uns nicht hier mit so einem, ja, in Anführungszeichen Despoten wie Erdogan allein, sondern wir brauchen diese enge Anbindung an Europa, damit die Demokratisierung irgendwann vielleicht doch wieder Fortschritte macht, dass es besser wird und nicht schlechter wird wie im Moment.
Mhm. Anlass dieser Sendung ist ja der Anschlag in Istanbul. Jan van Aken von den Linken, was glauben Sie, welche Folgen wird dieser Anschlag haben?
Ja, da habe ich auch drüber gegrübelt. Ich bin mir nicht sicher. Wenn ich Optimist bin, würde ich sagen, dass möglicherweise die Politik der türkischen Regierung sich ändern wird, dass sie tatsächlich aufhören, indirekt, wie auch immer, den sogenannten Islamischen Staat zu unterstützen und sich einreihen in die ihn bekämpfen. Denn die Türkei könnte dort am allermeisten tun. Wie gesagt, nicht militärisch, aber auf der Finanzierungsebene, auf der Waffen- und Kämpferebene könnte die Türkei ganz, ganz viel, ganz schnell erreichen. Ob sie es wirklich tut, weiß ich nicht, denn Erdogan hat sich ja, egal was passiert ist, selbst nach seinem absoluten Wahlsieg im Oktober, immer wieder darauf fokussiert, der Hauptfeind sind die Kurden. Selbst nach dem Anschlag hat er sie wieder als Hauptfeind ausgemacht. Deswegen befürchte ich, dass es vielleicht keine Änderung der türkischen Politik geben wird.
Also er hatte jetzt in seiner Rede gestern gesagt, dass kein Land, das ist natürlich wieder erdoganische Demagogie, kein Land der Welt so viel gegen den IS unternehme wie die Türkei. Aber Herr von Acken, Sie haben recht, er hat dann natürlich auch aufgezählt, die PKK sei genauso schlimm und zu bekämpfen. Andererseits muss man doch in den letzten Monaten sehen, dass die Türkei eben ihren Luftwaffenstützpunkt Incirlik den Amerikanern praktisch komplett zur Verfügung stellt. Es werden von türkischem Boden aus regelmäßig Angriffe gegen den IS geflogen. Und ob es tatsächlich jetzt noch Waffenlieferungen, Waffenschmuggel über die Grenze gibt, da habe ich jetzt noch keinen, da höre ich oft Gerüchte. Aber den Beweis, dass das tatsächlich jetzt noch passiert, den habe ich noch nicht gelesen. Und auch mit dem Ölschmuggel, vielleicht war das früher einmal, das würde sich jetzt gar nicht mehr lohnen, weil der Ölpreis so niedrig ist und die IS-Milizen ihr Öl ja eh billig verramschen. Die verkaufen erheblich mehr Öl innerhalb Syriens auch an Assad-Truppen und so, weil sie das Zeugs irgendwie loswerden müssen und weil die anderen das Öl irgendwie brauchen. Also ich denke, Ölhandel zwischen Türkei und IS-Gebiet, das war vielleicht mal ein Thema, ist jetzt gar nicht mehr so.
Gut, ich würde gerne auch Herrn Seufert als Wissenschaftler die Frage stellen, welche Folgen hat für Sie der Anschlag in Istanbul oder bleibt der folgenlos und wird eingereiht in eine Reihe von anderen Anschlägen?
Ich meine, ich glaube schon, dass er Folgen hat. Ich teile auch eigentlich die Sicht von unserem Innenminister Thomas de Maizière nicht, dass es Zufall war, dass der Anschlag deutsche Touristen getroffen hat. Ich denke schon, dass es dass es gezielt auf deutsche Touristen verübt worden ist, dieser Anschlag, weil es gibt ja Touristen aus aller Herren Länder in Sultan Ahmed und man hätte das zum Beispiel auch um die Mittagszeit machen können, wo man noch größere Gruppen hätte verletzen oder ermorden können. Ich denke schon, Sie wissen, es war eine deutsche Gruppe in einer deutschen Gruppe gezündet. Es war in der Nähe eines, wie es heißt, deutschsprachigen Cafés. Es war in der Nähe des deutschen Brunnens, den Wilhelm II. Bei seiner zweiten Orientreise gestiftet hat, dem damaligen Sultan. Das ist also alles schon sehr, sehr viel Zufall. Ich glaube das nicht. Ich denke, dass es wirklich zu der Strategie des IS gehört, die sozialen Probleme, die sozialen Spannungen, gerade in der Flüchtlingsfrage in Deutschland, die durch Köln nochmal gestärkt worden ist, weiter anzuheizen.
Gut, das ist eine Frage. Das ist eine Vermutung, die Sie da äußern. Ja, noch kurz die Antwort auf die Frage, welche Folgen wird dieser Anschlag haben, wenn wir globaler denken, europäischer Flüchtlingsfrage? Wird es irgendwelche Folgen haben?
Ich denke, es ist uns erneut in Erinnerung gerufen worden, dass der Anschlag zwar in Istanbul stattfand, in einem Land stattfand, das sicher keine weiße Weste hat, was den IS betrifft, dass dieser Anschlag aber natürlich genauso hätte stattfinden können in Berlin, genauso hätte stattfinden können in München. Wir hatten ja die entsprechenden Warnungen. Und ich denke, das Bewusstsein, dass wir insofern in einer Welt leben, zumindest was den Terrorismus betrifft, dass das natürlich wächst und dass sich das auswirken wird. Auch die Tatsache, dass der Attentäter als Flüchtling in die Türkei eingereist ist, wird sicher aufgenommen werden in die Diskussionen auch hier und erneut die Spannungen verstärken.
Vielen Dank, meine Herren, in diese Runde. Vielen Dank, dass Sie dabei waren, sich die Zeit genommen haben heute Abend. Und vielen Dank den Hörerinnen und Hörern, die angerufen haben. Wir haben heute Abend geredet über die Frage, ist die Türkei ein stabiler, verlässlicher Partner? Die Redaktion hatte Petra Lehnert. Und morgen haben wir einen Themenabend, das heißt, wir beginnen bereits um 20.30 Uhr und reden über die Frage Gewalt gegen Frauen. Wir sind auf der Suche nach den Ursachen und fragen, wo liegen denn eigentlich die Wurzeln? Gewalt gegen Frauen, morgen ab 20.30 Uhr können Sie unsere Expertenrunde hören und ab 21.30 Uhr sich einmischen und mitreden oder ab sofort im Internet schreiben ndr.de/Redezeit. Morgen 20.30 Uhr. Am Mikrofon heute Abend war Andreas Bohmann. Ihnen einen schönen Abend und bis bald. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.